Detektor FM. Zurück zum Thema.
Inmitten von den vielen Krisen im Nahen Osten, der Ukraine und in Westafrika bleiben die fast schon täglichen Flüchtlingsdramen im Mittelmeer oft unbemerkt. Aber gerade die Krisen im Nahen Osten haben in den letzten Monaten auch verstärkt für Flüchtlinge aus Syrien und Gaza gesorgt. Die Europäische Union scheint mit der Situation völlig überfordert zu sein. Dass sich aber etwas ändern muss, darüber ist man sich einig. Nur über das Wie wird gestritten. Denn während die EU viel Geld in Grenzzäune investiert, fordern Hilfsorganisationen das Geld in humanitäre Flüchtlingspolitik zu stecken. Wie das funktionieren könnte, darüber spreche ich mit Bernd Mesowitsch von der Nichtregierungsorganisation Pro Asyl. Guten Tag, Herr Mesowitsch.
Guten Tag.
Europa steckt viel Geld in die Überwachung der Grenzen, das habe ich gerade schon angesprochen. Das sorgt aber allenfalls dafür, dass Flüchtlinge draußen bleiben. Das eigentliche Problem wird ja nicht gelöst. Lässt sich das denn ändern?
Also zunächst mal würde ich Sie gerne schon korrigieren. Das sorgt ja nicht nur dafür, dass Flüchtlinge draußen bleiben, sondern dass viele von ihnen auf dem gefährlichen Fluchtweg umkommen. Allein innerhalb kürzester Zeit in diesem Jahr haben wir 2500, womöglicherweise noch sehr viel mehr Tote, wenn wir nur auf die Region des Mittelmeeres schauen. Das ist die Situation. Das klingt dann noch ein ganzes Stück dramatischer und ist es auch.
Jetzt sind die Grenzländer ja offenbar mit der Situation überfordert. Müsste die EU da jetzt nicht wirklich mal eingreifen und wirklich helfen?
Also die EU hat da eine ganz große Schieflage, an der sie auch selber schuld ist. Es wird relativ viel Geld auch in die Randstaaten der EU gepumpt. Der überwiegende Teil der Mittel aber geht auch wieder in die Grenzsicherung, Grenzabschottung und der geringere Teil in die Aufnahmesysteme, sprich in Asylunterkünfte, in Personal, das die Asylanträge entgegennehmen und bewerten könnte. Und selbst wenn sich das sozusagen partiell ändern würde, was sich nicht abzeichnet, sind es einfach nach wie vor die Erstaufnahmestaaten, die sagen, wenn sich da nichts ändert, wird es so bleiben wie bisher. Wir versuchen einerseits Flüchtlinge durchreisen zu lassen. Wir schauen ab und zu durch die Hände und auf der anderen Seite versuchen wir auf eigene Faust statt Seenotrettung doch wieder zu schärferen Formen der Abschottung zurückzukehren. Die Italiener haben ja mit ihrer Aktion Mare Nostrum in kürzester Zeit 70.000 oder mehr Menschen aus dem Wasser gezogen und vor dem Ertrinken gerettet. Aber die Debattenlage in Europa ist ja sehr schräg, auch in dieser Frage. Im Grunde drängt man die Italiener dazu, dieses Programm zu reduzieren, geografisch zu limitieren und damit werden wieder mehr Leute größeren Risiken ausgesetzt.
Sie sprechen es schon an, in Europa wird darüber natürlich intensiv diskutiert und viele Leute sagen dann, dass man eigentlich nicht die Grenzen öffnen kann und dass dann noch mehr Flüchtlinge kommen würden. Was sagen Sie denn dazu?
Ich sage dazu, dass wir heute eine der größten Flüchtlingskatastrophen der letzten Jahrzehnte haben. Wir haben die Notlage von Millionen Menschen, die aktuell, wie es ja auch, wie man es mitverfolgen kann, im Grenzgebiet Türkei, Syrien, Irak wirklich heißen kann. Die Leute müssen sofort aus ihren Herkunftsländern raus und in den Erstaufnahmeländern sitzen Millionen. Die können nicht alle dort bleiben, sonst bricht das System zusammen und man kann auch, wenn man überhaupt von einer Solidarität der Weltgemeinschaft oder Europas redet, kann man einfach nicht zulassen, dass sozusagen man nur mit Geldscheinen winkt und sagt, die nächste Million nimmt die Türkei auch noch oder Jordanien oder der Libanon. Dieses System ist am Zusammenbrechen und wer die Solidarität der Erstaufnahmestaaten erhalten will, der muss Leute dort in groß angelegten Aktionen, wir reden über sechsstellige Zahlen und mehr aufnehmen. Und Europa, in einer EU, die 500 Millionen Einwohner hat, könnte da viel vollbringen, könnte die Lokomotive sein für sowas und die Industriestaaten hinter sich herziehen. Aber im Grunde ist dieses Europa eben nicht diese Lokomotive der Menschenrechte, sondern ein lahmer, zynischer Haufen bis hin in die Kommissarebene der EU.
Können Sie denn diese Ängste verstehen von Menschen, die sagen, naja, wenn wir jetzt 1 Million aufnehmen, dann kommen vielleicht nochmal 2 Millionen?
Also das ist, glaube ich, nicht die Logik, die die bisherige Fluchtbewegung zeigen, dass sozusagen dahinter immer die nächsten Millionen stehen. Es geht wirklich die konkrete Situation, über die wir jetzt hier beispielsweise im Nahen Osten reden, was ja ein Großteil der Menschen, die im Moment auf der Flucht sind, ausmacht. Und da haben wir ja die Realität, heißt ja nicht, die kommen alle nach Europa, sondern die sind alle, fast alle, 95% in den Erstaufnahme gestrandet, da leben sie schon 3 Jahre. So kann Flüchtlingspolitik international nicht funktionieren. Ich fühle mich ganz übel erinnert an die Flüchtlingskonferenz von Evian 1937, wo die Welt oder ein Teil der Welt sich darüber über unterhalten hat, wer könnte Verfolgte der Nazis, insbesondere Juden, aufnehmen. Und es fand sich fast keiner. Wir müssen das vor diesem historischen Horizont müssen wir auch emphatischer diskutieren und sagen, Flüchtlinge brauchen einen Schutz international. Und die Ängste kann ich nur da verstehen, wo sie einen rationalen Grund haben. Also wenn man beispielsweise sagt, wir haben im Moment nicht die Unterkünfte, dann ist das ein Problem, aber dem kann man innerhalb eines gewissen Zeitraums durchaus begegnen. Ich erinnere daran, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in beiden Teilen Deutschlands zusammen, mehr als 10 Millionen Flüchtlinge, also Vertriebene, die damals von Einheimischen auch Flüchtlinge genannt wurden, unterzubringen hatte bei 40% zerstörtem Wohnraum. Warum sollte man eine Aufgabe, die viel, viel kleiner ist, in einem Europa mit 500 Millionen Einwohnern nicht erledigen können, inklusive Unterbringung, auch nicht nur in Lagern, sondern außerhalb in normalen Wohnungen? Das ist machbar und man vertut sich manchmal, wenn man sozusagen auf irgendwelche fiktiven Millionen starrt, die eventuell noch auf die Idee kommen könnten zu kommen. Die letzten Jahrzehnte zeigen, so funktionieren Fluchten nicht und auch die Interessenlage von Flüchtlingen ist nicht so.
Wer in einem EU-Land politisches Asyl bekommen will, der kann das nur in Europa beantragen. Ist das vielleicht auch ein zentrales Problem, dass die Leute eben diesen gefährlichen und häufig auch tödlichen Weg über das Mittelmeer überhaupt wagen müssen?
Man kann Asyl nicht beantragen vom Ausland aus. Das ist richtig. Also jeder, der heute aus sein Land verlassen muss, kann nicht in eine Botschaft gehen und sagen, ich möchte gern ein Visum für Deutschland, um dort einen Asylantrag zu stellen. Oder stellt ihn dort, es gibt es gerade nicht. Das heißt, um ein Territorium zu erreichen, was sich mit ihrem Asylantrag befasst, müssen sie eben gefährliche Fluchtwege gehen. Es sei denn, viel Geld übrigens aufwenden dafür, für Schleuser, weil legal geht da gar nichts. Und sie haben sonst nur eine geringe Hoffnung in diese relativ geringen Kontingente, die Deutschland beispielsweise hat, für Flüchtlinge aus Syrien hineinzukommen. Es ist ja sehr verdienstvoll, dass Deutschland sowas gemacht hat. Und es ist eine Schande, dass kaum andere europäische Staaten mit relevanten Zahlen nachziehen. Aber das ist natürlich der Tropfen auf dem heißen Stein. Allein die sogenannten Interessensbekundungen hier lebender Verwandter, also die hier schon leben und gerne ihre auf die Flucht gegangenen Verwandten aus Syrien nach Deutschland holen wollen. Allein diese Interessensbekundungen übersteigen die Platzzahlen um Vielfaches. Also auch schon diese Berücksichtigung engster Bindungen ist nur in homöopathischem Ausmaß bislang möglich. Und mir erscheint das, was im Moment diskutiert wird, auch über Verantwortung in Europa, ein Hin- und Herschieben, unerträglich vor dem Horizont der aktuellen Aufgabe, die eigentlich jeder, der abends Fernsehen schaut, im Moment sich anschauen kann. Also man kann in einem Land wie der Türkei nicht die Daueraufnahme von 1,5 Millionen Menschen in Zelten zumuten. Da müssen andere mit eingreifen, Angebote machen. Und die Situation wird sich, das gehört auch zur Ehrlichkeit, nicht innerhalb eines Jahres oder innerhalb zweier Jahre drastisch wenden.
Aber dann denken wir vielleicht doch nochmal weiter. Wäre es nicht tatsächlich eine gute Idee, dann in Nordafrika oder eben auch im Mittleren Osten tatsächlich so Stationen einzurichten, wo man Asyl beantragen kann, um auch den Schlepperbanden so ein bisschen das Handwerk zu legen?
Also es würde ja genügen, um es ein bisschen praxisbezogen an der Stelle zu diskutieren, wenn man sozusagen diese Aufnahmekontingente, dahinter steht ja auch immer eine Art Bewertungsverfahren, wer aufzunehmen ist, das wird aus einer Gruppe ausgewählt, dass man die Zahlen vergrößert, das muss man nicht mit dem Begriff des Asyls belasten, weil eine ordentliche individuelle Asylprüfung im Ausland in solchen Situationen ohnehin nicht möglich ist. Also da geht es ja nur um wenige Kriterien. Denken Sie an die Jesiden, die im Moment in Syrien in Bedrängnis sind. Was soll ich da noch sehr viel individuell prüfen, außer dass einer eben Jeside oder Angehöriger einer anderen religiösen Minderheit sein müsste, um sozusagen eine Chance zu bekommen, aufgenommen zu werden. Also die Idee, wir führen irgendwo anders Asylprüfungen durch, die hatte vor mehr als 10 Jahren Otto Schily, Tony Blair in England, hatten die propagiert. Nur denken Sie mal dran, wo gibt es denn heute im nördlichen Afrika ein Land, in dem man mit Flüchtlingen, die erstmal in Sicherheit sind, eine ordentliche Prüfung von Asylanträgen durchführen könnte. Diesen administrativen Aufwand irgendwo in Vorfeldstaaten zu verlagern, das ist kaum möglich, ohne dass eigentlich das Asylverfahren dabei ad absurdum geführt würde. Also da haben wir große Bedenken, wie soll ich mir das vorstellen, in Libyen ein Asylverfahren durchzuführen, im Moment ebenfalls krisengeschüttelten Ägypten. Ich glaube, dahinter verbirgt sich eher die Absicht der EU-Staaten zu sagen, wir binden, wie bisher schon oft geschehen, diese Staaten einfach ein. Was die letztendlich wirklich mit Flüchtlingen machen, die dort provisorisch untergekommen sind, interessiert uns nicht so sehr. Unser Ziel ist, die einzubinden in das Ziel, die flüchtenden Menschen ganz draußen zu halten. Also aus dem Augen, aus dem Sinn. Wir Europäer könnten möglicherweise nicht an jeder Stelle so schlicht menschenrechtswidrig handeln, wenn es andere für uns tun. Das ist, glaube ich, das zynische Kalkül. Dann werden wir den Mund halten.
Muss man da nicht so ehrlich sein und sagen, es gibt eigentlich keine Lösung, diese Boote und diese Flüchtlingsströme im Mittelmeer zu verhindern?
Ja, es sei denn, man schafft irgendwie Aufnahmeprogramme, die in relevanter Größenordnung und übernimmt Leute beispielsweise im großen Stil aus den Erstaufnahmeländern. Das würde zumindest die Zahl derer, die es versuchen müssen, mildern. Wir haben ja im Moment auf diesen Booten zu 60% Flüchtlinge aus diesen absoluten Krisenstaaten. Das sind ja gerade im Moment die Syrer, Iraker, einige Palästinenser, die Eritreer, die diesen gefährlichen Weg gehen müssen. Das tun sie ja nicht freiwillig. Sie würden gerne eine andere Möglichkeit haben, aber offenbar wird das ja, ich sag mal, der Tod wird als Selektionsinstrument genutzt von Seiten der Europäer, so zynisch könnte man es formulieren.
Das sagt Bernd Mesowitsch, der stellvertretende Geschäftsführer von Pro Asyl. Mit ihm habe ich über die europäische Flüchtlingspolitik gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.